Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo? Ah, sehr viel besser. So, ich bin die Anja Bargus. Hallo erstmal. Ich habe da mal meinen Namen hingeschrieben und dann dieses Stichwort Steampunk. Gerade eben war auch schon jemand bei mir am Stand und hat mich gefragt, was ist das denn eigentlich, dieses Steampunk? Das ist die schlimmste Frage, die man einem stellen kann, der Steampunk schreibt, weil das ist ein Kunstbegriff, den kann man eigentlich gar nicht erklären, den kann man auch nicht einordnen. Den hat jemand erfunden, weil er seinen eigenen Text in kein anderes Genre reinpressen konnte. Steampunk ist das, was man draus macht, und bei mir ist es vielleicht sogar Ätherpunk, weil ich mir so überlegt habe, okay, ich will Steampunk schreiben, das heißt, ich muss irgendwas mit Dampf schreiben. Die Leute sollen Dampfmotorräder haben, die sollen Dampfarme und Dampfbeine haben. Ja gut, ich habe so ein Dampfbein und dann muss ich ja auch Kohle reinschieben und dann ist das heiß. Und zwischendurch muss ich dann nochmal aufmachen. Moment, ich kann nicht mehr laufen, das fand ich alles blöd. Dann habe ich gedacht, nee, so kann das nicht laufen. Und habe mir einen Trick einfallen lassen. Und deswegen heißt mein Buch Ätherherz, das allererste Buch, weil dieser Äther, das ist ein tolles Zeug. Ne? Äther kennt jeder, entweder als das, was man kriegt, wenn man betäubt werden soll, wegen irgendwelchen Operationen oder so. Oder früher haben die Leute ja geglaubt, im All wäre alles voller Äther. Und da würden die Radiowellen vielleicht durchgehen oder so. Oder man könne da durchfliegen und dann vielleicht irgendwo anders hinkommen. Das wollte ich auch alles nicht. Und bei mir ist es so, seit dem Jahr 1900 steigt dieser Äther als grüner Nebel über den Flüssen und Seen auf. Die Leute haben angefangen, ihn zu untersuchen und festgestellt, dass da Energie drin ist, dass man ihn nutzen kann. Und dadurch habe ich meine anders geartete industrielle Revolution. Ich habe also äthergetriebene Fahrzeuge, ich habe Ätherwaffen und leider sind so nach einigen Jahren aber seltsame Dinge passiert. Aus diesen Äthernebeln sind merkwürdige Gestalten gekommen. Kreaturen aus Mythen und Legenden, Werwölfe, Ghule. Möchte ich hinsetzen? Kannst zuhören. Und noch viel schlimmer, Hinz und Kunz, Mann und Frau, konnten sich plötzlich und spontan verwandeln, Flauscheohren kriegen, ein Geweih, Flügel. Wie geht die Welt damit um? Wir sind immer noch in Deutschland, Baden-Baden, 1910. Wir haben also ein Kaiserreich, wir haben die Trennung zwischen Adel und dem normalen Volk. Wir haben tolle Militäruniformen und Soldaten. Und wir haben in meinem Buch ein junges Fräulein, das ein großes Problem hat. Ihr Vater, ein Professor, ist jetzt seit einem Jahr verschwunden und ihr geht das Geld aus. Leider ist sie unverheiratet und sie darf nicht erben. Und jetzt ist sie ein bisschen in der Bredouille. Sie soll entweder jemanden heiraten oder ihren Vater endgültig für tot erklären lassen und das Geld in eine Stiftung umwandeln und dann würde sie was bekommen. Aber sie ist ein bisschen dickköpfig, weil sie hat ein Hobby. Sie arbeitet gerne mit Giften. Sie ist eine kleine Wissenschaftlerin. Und in Baden-Baden sterben Frauen, sie verhungern und sie findet raus, dass ein Gift dahinter steckt. Das heißt, diese Frauen werden irgendwie von irgendwem durch irgendetwas vergiftet. Und sie fängt an nachzuforschen und kommt dann in Gefahr. So, ich glaube, jetzt habe ich genug geredet, jetzt fange ich einfach mal an zu lesen. Und wenn wir später Zeit haben, kann ich ja noch mehr reden. Es geht also um das Fräulein Annabel Rosenherz, die jetzt von ihrer besten Freundin genötigt wurde, zu einem Kaffeeklatsch zu gehen, was sie eigentlich gar nicht gerne macht, weil sie hasst das mit diesen ganzen Weiberkram und so. Aber egal, manchmal muss man das tun und sie ist jetzt da. In einem wunderschön eingerichteten Nebenraum des Cafés fand die Zusammenkunft der Freifrau von Strebnitz statt. Der Kaffeeklatsch war in Baden-Baden sehr in Mode gekommen. Im Gegensatz zur Salonkultur der Berliner Damen genoss man es in Baden-Baden, bei solchen Treffen öffentlich bemerkt zu werden. Große Kaffeehäuser richteten extra Räume ein, wo sich die Damen aufhalten konnten. Man empfing auch Gäste, Männer und Frauen, die etwas vortrugen, und es wurden neue Musikstücke oder Literatur geboten. Dabei ging es weniger um Bildung, eher um Unterhaltung und für einige der jungen Damen um die Möglichkeit, von Männern gesehen zu werden. Alle gaben sich also möglichst exaltiert und versuchten, ihre jeweiligen Vorzüge zur Schau zu stellen. Der separate Raum des Cafés bot dafür einen prächtigen Rahmen. Man hatte die Wände kunstvoll bemalt und die Einrichtung war elegant und filigran mit viel geschwungenem Metall. Überall hingen Spiegel, damit die Damen sich bewundern und den Sitz ihrer teilweise sehr ausladenden Hüte kontrollieren konnten. Es mangelte also nicht an Seidenblüten, wippenden Straußenfedern und raschelnden mehrlagigen Röcken. Tassen klapperten auf Unterteller, Gabeln klimperten über Porzellan. Auf den Tischen standen kunstvolle Etageren mit Kuchenstücken und Gebäck. Große Pflanzen- und Blumenarrangements teilten den Raum in kleinere Einheiten auf und illusionierten den Eindruck eines Gartens im Frühling. Annabelle hatte mit ihrem Vater einige Salons in Berlin besucht und wusste, dass das hier weit davon entfernt war. Aber dieses Wissen nutzte ihr nichts. Das hier war kein Ort, an dem man Kunst, Wissen und Forschung austauschte, kein Treffen von Künstlern und Gelehrten, die sich gegenseitig inspirieren wollten. Es war nur ein Abklatsch davon, eine Vergnügung für gelangweilte Damen und Mädchen. Aber sie war nun mal hier und versuchte, möglichst unauffällig zu sein. Johanna, ihre beste Freundin, war natürlich in ihrem Element. Und nachdem sie alle Anwesenden begrüßt hatte, nutzte sie die erste Gelegenheit, um die Neuigkeit loszuwerden. Stellt euch vor, sagte sie geheimnisvoll in die Runde, Annabelle hat einen Verehrer. Die jungen Damen kicherten verschwörerisch. Ah, arrangierte Heiraten waren gang und gäbe, aber jede träumte von der großen Liebe. Sie alle starben für Romantik und sahen sich selbst als Kameliendame schmachten. Und er hat ihr diese wundervolle Brosche geschenkt. Oh, und ah. Sie ist nur geliehen, sagte Annabelle, die ganz rote Wangen bekommen hatte. Und, holte Johanna zum letzten Hieb aus, er ist ein Blitzmann. Oh, und ah! Diese Sondereinheit des Militärs war gegründet worden, um in besonders gefährlichen Situationen für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Blitzmänner waren einerseits gefürchtet, aber auch ins Heldenhafte erhöht. Die Damen übertrumpften sich mit Geschichten über deren Taten. Hast du nicht furchtbare Angst um ihn? Oh, also das ist doch schrecklich gefährlich. Also ich würde sterben vor Sorge. Plötzlich plapperten alle durcheinander. Annabelle hieb peinlich berührt auf ihr Tortenstück ein. Die arme Schwarzwälder Kirschtorte war nun Schwarzwälder Matsch geworden. Also ich habe mal so einen Gewitterwagen gesehen, mit dem die ankommen. Man hört ihn schon von Weitem. Der stinkt und grollt tatsächlich wie ein Unwetter. Ja, und hinten drin ist eine riesige Maschine, die die Blitze produziert, aus Äther. Ja, ja, aber den brauchen die ja auch. Damit betäuben die diese Verdorbenen. Und das ist ja eigentlich nett, denn sonst würden die doch einfach erschießen. Also meine Cousine hat mir mal erzählt, dass in Balk unten schon oft Einsätze gefahren werden mussten. Oh, ich bin so froh, dass wir da nicht wohnen. Aber Balk liegt ja auch nah am Rhein. Da laufen die Verdorbenen nachts durch die Straßen. Ja, und da wohnen viele Arbeiter aus den Ätherfabriken. Ach, die wollen ja schon wieder mehr Geld. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass bald wieder gestreikt wird. Naja, die streiken vor allem für bessere Arbeitsbedingungen, sagt mein Vater, aber die sollen mal froh sein, dass sie überhaupt Arbeit haben. Und wenn die Berichtiger mit ihnen fertig sind, dann sind die ja auch einer von denen. Ich habe mal einen gesehen, so ein Berichtiger. Die sind echt unheimlich mit ihren schwarzen Kapuzen. Meine Eltern meinen, unser Nachbar wäre Berichtiger, aber niemand weiß das genau. Die können einen ja so verändern, dass man ganz anders ist als vorher. Ja, aber das können die doch nur, wenn man vorher von dem Blitz getroffen wurde. Also ich habe gehört, der Blitz macht einen willenlos wie Alkohol nur länger und dann glaubt man alles, was die sagen und wird ein besserer Mensch. Annabelle grauste es vor so viel Halbwissen und Vorurteilen. Sie wusste es selber allerdings auch nicht besser. Also ich habe gehört, dass es welche gibt, die nicht besser wurden. Manche haben gar keinen Willen mehr. Sie essen nicht mehr, sie laufen nicht mehr und irgendwann sterben sie einfach, warf sie ein. Das war jetzt zu unheimlich für die Damengesellschaft. Alle schwiegen einen Moment und sahen sie an. Also ich könnte nicht schlafen, wenn ich Angst haben müsste, dass so ein Verdorbener um unser Haus schleicht, entgegnet eine Brünette schnippisch. Also das ist doch was ganz anderes. Die Verdorbenen haben es verdient, geblitzt zu werden. Die sind gefährlich. Aber hier in Baden-Baden ist es ja nicht wie in Iffezheim oder in Karlsruhe oder so, wo der Rhein so nah ist. Wir haben es hier wirklich gut, sagte Johanna. Und die Blitzmänner sind in meinen Augen echte Helden. Ja, die sind so fesch in ihrer Uniform und nur die Besten und Stärksten werden ausgesucht. Ach, du bist wirklich zu beneiden, Annabelle. Die Aufmerksamkeit wendete sich wieder ihr zu. Annabelle brauchte dazu nichts zu sagen, nur hin und wieder zu nicken. Dass sie unglücklich aussah, überraschte niemanden. Die Damen nahmen eben an, sie wäre besorgt um ihren Schwarm und bedauerten sie. Naja, ich bin jetzt in so einem Fahrradclub, wechselte eine offensichtlich von dem Thema Blitzmann gelangweilte irgendwann glücklicherweise das Thema. Mit Eifer stürzten sich die Damen in dieses neue Feld der Erfahrungen. Annabelle zog das Reiten vor und in Amerika hatte sie auch schon mit einem speziellen Hosenrock wie ein Mann auf dem Pferd gesessen und es sehr genossen. Sie wünschte sich, jetzt bei ihrem Pferd sein zu können, alles besser als hier. Sie verstand immer noch nicht, was das Besondere heute war. Die Frau von Strebnitz saß an ihrem Tisch und hatte am Anfang nur ein paar Worte zu allen Anwesenden gesprochen. Seither gab es Kaffee und Kuchen und Langeweile und in Annabelles Fall auch Peinlichkeiten. Irgendwann wurde der Kuchen abgeräumt und die Damen konnten sich an einem Likörwagen gütlich tun. Den fände ich jetzt auch super. Bitte Einfahrt Likörwagen. Ah, okay. Annabelle trank seinen Alkohol, ihre Hand kribbelte dabei immer so unangenehm. Annabelle hat ein Geheimnis mit ihrer Hand, aber das erfahrt ihr nur, wenn ihr an den Stand kommt. Sie hatte jedenfalls Angst, dass wenn sie Alkohol trank, dass sie einmal so enthemmt würde, dass sie den Handschuh abnahm und sich kratzte. Aber als alle Damen sich bedient hatten, klatschte die Gastgeberin in die Hände, das Geplapper wurde zu einem Gewisper und dann hörte man nur noch das Rascheln der Röcke. Wenn ich das vorlese vor Steampunkern, ist das übrigens immer ganz toll, weil die Leute haben tatsächlich Röcke an. Ich habe jetzt heute keinen an, aber die Leute haben solche Röcke an und wenn ich diese Stelle vorlese, dann sage ich immer, die sollen alle rascheln und das funktioniert hier jetzt leider natürlich nicht. Meine lieben anwesenden Damen, begann Frau von Strebnitz, ich freue mich, dass Sie nun alle hier sind und mit mir zusammen ein bisschen Kultur genießen. Während wir nun eine Arie aus der Oper Madame Butterfly hören, wollen wir uns die exquisite Spezialität aus der Konditorei Hartmann specken lassen. Die Praline Herzblut. Madame Butterfly, nein, ist alles gut. Ein paar Serviermädchen rollten kleine Wagen herein, auf denen in silbernen Etageren die Süßigkeit lag. Jede Anwesende bekam einen winzigen Teller und genau eine Praline, dazu ein silbernes Gäbelchen. Die berühmte Praline war wie ein Tropfen geformt. Der Schokoladenüberzug war mit rotem Zucker bestreut, der im Licht der inzwischen angezündeten Gaslaternen und des Kronleuchters tatsächlich rot wie Blut glitzerte. Die Sängerin und ein kleines Streichquartett taten ihr Bestes, um das Leid der betrogenen Kurtisane und die Tragik des verschwendeten Lebens unter diesen Umständen für die Anwesenden fühlbar zu machen. Annabelle kannte die Oper, sie liebte die Geschichte, aber sie kam nicht gegen das Ereignis dieser Praline an. Sie konnte es kaum ertragen, die Praline nicht mit der Hand berühren zu können. Sie hätte so gerne mehr über diese Süßigkeit erfahren, bevor diese ihre Lippen berührte. Aber es war undenkbar, den Handschuh hier auszuziehen. Also nahm sie die Gabel und enthüllte das blutrote Innenleben des Tropfens. Es schien eine Art Creme zu sein, die nun langsam dunkelrot und zähflüssig aus der Hülle floss. Als sie den ersten Bissen in den Mund nahm, war es wie ein Erdbeben. Die Sopranistin war gerade auf dem Höhepunkt der ersten Arie, dem Teil, als die Kurtisane sich noch ausmalt, wie sie vor allen Zweiflern triumphiert und ihren Geliebten zurückerobern wird. Die Musik ging Annabelle plötzlich durch Mark und Bein. Sie erschauerte und Tränen stiegen in ihr auf. Ein Schluchzen saß hinten in ihrer Kehle, sie hielt es aber zurück, zu entsetzt über die Tragik und die Emotionen, die sie empfand. Sie erlebte die Enttäuschung der Kurtisane, den Schock über den Verrat ihres Geliebten, das Opfer, das sie erbringt, indem sie ihm ihr gemeinsames Kind überlässt, wie sie Abschied nimmt und sich selbst entleibt. Wie ihr ehemaliger Geliebter noch einmal nach ihr sucht und sie sterbend findet, ihren Namen ruft, immer und immer wieder. Aber sie ist schon tot. Und es war, als würde Annabelle selbst vergehen. Sie spürte den Schmerz in ihren Eingeweiden, die endlose Verzweiflung, die Schande der Lügen, die das Leben der Kurtisane nicht mehr lebenswert machten. Sie glaubte fast, ohnmächtig zu werden. Und als die Musik verklang, atmete sie aus und fühlte eine tiefe Traurigkeit. Obwohl der Augenblick nur wenige Minuten gedauert hatte und die Streicher leise weiterspielten, hatte sie selbst eine unfassbar gewaltige Erfahrung gemacht. Sie legte die Gabel auf den Teller, auf dem nur noch ein roter Fleck und ein paar Zuckerkrümel von der Praline kündeten, und sah sich um. Sie sah mehrere tränenverschleierte Augen, die Damen schnieften, einige schluchzten ungehemmt. Die Sopranistin verbeugte sich geschmeichelt und verwirrt. Von der Tür her kam kräftiger Applaus. Annabelle sah sich um. In dem Durchgang zum Café standen 6 junge Soldaten in einer schwarzen Uniform mit gelben Streifen. Sie erschrak. Jeder kannte diese Tracht. Es war die Ausgehuniform der Blitzmänner. Die Männer waren allesamt groß, muskulös, gut aussehend, und das wussten sie auch. Sie grinsten amüsiert in den Raum, der angefüllt war mit emotional aufgelösten und weinenden jungen Damen. Einige nahmen sich ihr grünes Halstuch ab und reichten es den verheultesten Frauen. Annabelle tupfte sich mit ihrem eigenen Taschentuch die Augen und überlegte fieberhaft, wo sie sich schnell verstecken könnte. Die Streicher spielten nun ein fröhliches Lied und langsam konnten einige der Damen wieder sprechen. Die Sopranistin verabschiedete sich immer noch etwas verwirrt von Frau von Strebnitz. Ach, wenn ich mich doch auch verdrücken könnte, dachte Annabelle, aber es war schon zu spät. Annabelle, zischte Johanna, da sind Blitzmänner. Ist dein Friedrich dabei? Woher sollte Annabelle das wissen? Sie studiert, denn sie hat gelogen, muss ich dazu sagen. Sie hat ihre Freundin angelogen. Sie studierte die Männer, um eine Verwandtschaft mit Paul festzustellen, aber keiner von denen sah ihm ähnlich. Sie wirkten frisch, kraftvoll und lebendig, ganz anders als der stille und zurückhaltende junge Mann bei ihr zu Hause. Oh, verflixt! Nun kam auch noch einer auf sie zu. Was für ein wundervolles Schmuckstück Sie da haben, werte Dame, sagte er mit einer leichten Verbeugung. Annabelle nickte nur, Johanna platzte fast neben ihr. Annabelle stieß ihr den Ellenbogen ins Korsett. Gestatten, Falkenberg. Friedrich Falkenberg ist mein Name. Der Mann war blond und aus seinen blauen Augen blitzte sichtbar der Schalk. Annabelle runzelte verwirrt die Stirn, der lächelte sie an, als würden sie sich seit Jahren kennen. Aber das weiß sie doch, drängelte Johanna sich dazwischen. Sie brauchen nicht versteckt zu spielen, wir wissen alles. Nun war der junge Mann überrascht. So, so. Er sah Annabelle an und zwinkerte kurz. Alles? Wirklich? Annabelle starrte ihn immer noch sprachlos an, dann fasste sie sich und nickte kurz. Na, da bin ich aber erleichtert. Sie haben doch sicher nichts dagegen, wenn ich Ihre Freundin kurz entführe. Der Soldat lächelte Johanna entwaffnend an. Ach, im Gegenteil, ich freue mich so sehr für Annabelle. Johanna fächelte sich Luft zu und schubste Annabelle auf Vorhand. Geh ruhig. Schön. Annabelle, würden Sie mir eine Freude machen und mich kurz begleiten? Er bot ihr seinen Arm. Aus dieser Sache kam sie offenbar nicht mehr heraus. Sie holte tief Luft und erhob sich mit zitternden Knien. Ob die Knie noch von der Arie weich waren oder von der Sorge, dass ihre Lüge offenbart werden könnte, oder weil der blonde Blitzmann wirklich verwirrend gut aussah, das wusste sie nicht. Der Mann bot ihr seinen Arm und führte sie auf die verglaste Terrasse des Kaffeehauses. Dort war es ruhiger und einzelne Paare standen murmelnd im Zwielicht zwischen den großen Palmen eng beieinander. »Es tut mir leid«, begann Annabelle. »Was denn? Es tut Ihnen schon leid, dass Sie mitgekommen sind? Ich habe doch noch gar nichts gesagt.« Verspottete er sie. »Nein, das nicht«, sagte sie vorsichtig. Sie wollte jetzt nichts falsch machen. »Was dann?«, fragte er amüsiert und sah sie von oben herab an. Er war so groß und seine Augen waren so blau und er schaute sie ganz genau an. »Na, das Missverständnis. Ich kenne Sie ja überhaupt nicht. Ich habe meiner Freundin eine Lüge erzählt.« Annabelle suchte in ihrem Beutel nach ihrem Taschentuch. Sie schwitzte und außerdem musste sie ihn dann nicht ansehen. Er gab ihr sein Halstuch. »Was denn für eine Lüge?« »Na, sie sah das Schmuckstück und wollte wissen, von wem ich das habe.« Annabelle tupfte sich mit dem grünen Tuch den Schweiß ab. Es roch irgendwie frisch und trotzdem männlich. »Ja, von meinem lieben Bruder Paul«, Friedrich Falkenberg grinste. »Ich habe es gleich erkannt.« »Woher kennen Sie Paul?« »Er arbeitet bei uns.« »Ah, ich bin überrascht, dass er Ihnen eines seiner Machwerke geschenkt hat. Es passt allerdings wundervoll zu Ihren Augen.« Annabelle nickte und schüttelte dann den Kopf. Ja, aber er hat es mir nicht geschenkt, er hat es mir nur geliehen. Und naja, sie haben mich alle danach gefragt, von wem, und ich wollte aber nicht. Und ja, er hatte mir halt von ihnen erzählt und ach, ich schäme mich. Der Soldat sah in den erleuchteten Raum voller junger Damen, die um seine Kumpane herumflatterten. Dann blickte er Annabelle wieder in die Augen und nickte. Ja, ich verstehe. Wirklich? Das überraschte sie. Ich glaube schon. Aber wissen Sie was? Ich freue mich darüber. Sie freuen sich darüber, dass ich gelogen habe, weil ich Ihren Bruder nicht für gut genug halte, vor den Augen meiner Freundin zu bestehen? Ich nicht. Annabelle wollte ganz weit weg sein. Sie ging ein paar Schritte in eine dunkle Ecke hinein. Friedrich Falkenberg folgte ihr und fasste sie am Arm. Fräulein Annabelle, wie heißen Sie eigentlich mit Nachnamen? Rosenherz. Sie starrte in den Garten, aber alles, was sie sah, waren ihre Spiegelbilder in der Scheibe. Fräulein Annabelle Rosenherz. Ich verstehe, dass Sie sich dafür schämen möchten, aber für mich ist es ein Glücksfall. Es war, abgesehen von Ihrer Schönheit, ein wundervoller Grund, Sie anzusprechen. Und mein Bruder, nun, er ist, wie er ist, ein Bücherwurm eben. Wir haben nicht viel gemeinsam. Lernen Sie mich kennen und ich zeige Ihnen, was ein richtiger Falkenberg ist. Er hatte sie unter dem Kinn berührt, damit sie ihm ins Gesicht sah. Jetzt war Annabelle endgültig verunsichert. Sie hätte gewettet, dass er sie auslachen und stehen lassen würde. Er ließ aber nicht locker und lächelte sie entwaffnend an. Geben Sie mir eine Chance, dann wäre es auch nicht mehr gelogen, was Sie Ihrer Freundin erzählt haben. Annabelle nickte verdattert. Seine Finger glitten federleicht an ihrer Wange entlang und sie spürte, dass sie rot wurde. Gut, wundervoll. Ich hole Sie morgen ab. Wir machen einen Ausflug. Er lächelte zufrieden, nahm sie am Arm und ging mit ihr zurück zur Gesellschaft. Annabelle beobachtete sprachlos, wie er sich bei den Damen mit einigen wenigen gezielten Worten zum Mittelpunkt machte. Immer wieder bedrängten die Frauen ihn und versuchten, seine Aufmerksamkeit zu erhaschen. Aber er schaffte es, Annabelle so zu dirigieren, dass sie an seiner Seite blieb. Aus dem Augenwinkel sah sie die neidischen Blicke einiger Damen. Die Blitzmänner waren alle auf ihre Art attraktiv, aber Friedrich Falkenberg strahlte eine unbekümmerte, gesunde Lebenslust aus, die ihn einfach unwiderstehlich machte. Oder war es die Uniform? Nein. Es war sein Lächeln, seine Augen, das Versprechen der Kraft in seinen Bewegungen. Die Männer machten die Runde und ließen auch die Freifrau nicht aus. Die alte Dame errötete unter den Komplimenten wie ein Schulmädchen und ließ ihre Augen wohlwollend auf Annabelle ruhen. Bevor ihre Anwesenheit den Reiz verlor, verabschiedeten sich die Männer kurz danach und verließen den Raum. Annabelle sah Friedrich Falkenberg nach, der sich an der Tür noch einmal kurz umdrehte und ihr zuzwinkerte. Zum wiederholten Mal an diesem denkwürdigen Tag wurde ihr eng in der Brust. Wie sollte das gut enden? In den Händen hielt sie noch sein Halstuch, aber als sie es bemerkte, war er schon weg. Er wird natürlich wiederkommen und das ist dann eine Geschichte, die vorrangig erstmal um zwei Männer geht. Denkt man so, das geht dann ungefähr bis hier und dann geht ein bisschen die Post ab und dann wird alles ganz anders und es gibt dann auch noch Luftschiffe und ganz viele seltsame Wesen. Also das Buch ist keine schlichte Romanze, wie man jetzt vielleicht denken mag. Aber man hat ja schon gehört, es gibt diese Verdorbenen. Ne? Die Kirche sagt, das sind die Verdorbenen. Nur die Verdorbenen werden vom Äther, die Sünder werden vom Äther beeinflusst und verändert und kriegen dann diese Hörner und Flügel und diese ganzen Sachen. Und die müssen natürlich weggesperrt werden. Ist eigentlich eine ganz aktuelle Thematik, aber ist egal. Gut, also das ist mein Buch Ätherherz. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Das gibt's da hinten irgendwo in der Richtung am Stand, wo der tolle Gott da oben drauf thront. Da sind wir und da kann man noch mehr reinlesen und Goodies abstauben und so. Ich wünsche euch allen noch wahnsinnig viel Spaß auf der Messe und vielen, vielen Dank. Schönen Tag noch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.